zum Licht, wenn der Tod mit uns spricht.
Postmortem, Dr. von Schattenreichs Notizen. Ein Mikro-Spin-Off des True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche.
Verbrechen verstehen mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Stellen Sie sich einen Briefumschlag vor. Hellblau, leicht parfümiert. Ein roter Kussmund aus Lippenstift, auf das Papier gedrückt wie ein Siegel aus Blut. Auf der Rückseite eine sorgfältige Handschrift. Der Empfänger sitzt in einer Zelle der österreichischen Justizanstalt Stein. Er hat eine 18-jährige Frau erwürgt, mit dem Draht ihres Büstenhalters, und doch landen Woche für Woche solche Umschläge auf seinem Tisch. Liebesbriefe, Heiratsanträge, Nacktfotos. Eine Nonne aus einem Schweigekloster schickt ihm Liebesgrüße auf einer Musikkassette. Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich, und dies ist Postmortem, das Mikro-Spin-Off meines True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise, in dem ich zwischen den großen Fällen meine Notizen zu besonderen Einzelthemen mit Ihnen teile. In dieser Notiz werden wir uns keiner einzelnen Leiche und keinem einzelnen Täter nähern. Wir betrachten ein Phänomen, das Kriminologen, Gerichtspsychiater und Vollzugsbeamte gleichermaßen ratlos macht: die Liebe zum Mörder. Der Fachbegriff lautet Hybristophilie, im Volksmund auch als Bonnie- und Clyde-Syndrom bekannt. Beginnen wir, wie es sich für eine präzise Obduktion der Seele gehört, mit dem Wort Hybristophilie. Es setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Verb hybri sein, einen Frevel gegen jemanden begehen, also eine Gewalttat an einer anderen Person verüben. Es ist verwandt mit Hybris, der Selbstüberhebung, dem Übermut, der die antiken Helden zu Fall brachte. Die zweite Worthälfte, Philia, bedeutet Vorliebe oder Zuneigung. Wörtlich übersetzt begegnen wir hier also der Liebe zum Frevler. Der neuseeländisch-amerikanische Sexologe John Money hat diesen Begriff in seinem 1986 erschienenen, monumentalen, wenn auch später heftig umstrittenen Werk Love Maps geprägt. Er verortete die Hybristophilie in der düsteren Nische der marodierenden und räuberischen Paraphilien. Money definierte das Phänomen als ein Erregungsmuster, bei dem ein Individuum sexuell oder erotisch nur durch einen Partner stimuliert werden kann, der eine räuberische, gewalttätige Vorgeschichte besitzt. Im Original heißt es: An individual is sexual erotically turned on only by a partner who has a predatory history of outrages perpetrated on others. Es ist die totale, unauflösbare Koppelung des sexuellen Begehrens an die destruktive Tat des anderen. Doch halten wir an dieser Stelle kurz inne. Beim Begriff der Paraphilie wird in der breiten Öffentlichkeit oft geschludert. Eine Paraphilie ist, klinisch gesprochen, ein atypisches sexuelles Erregungsmuster. Sie ist, und das ist die entscheidende Demarkationslinie der modernen Psychiatrie, nicht automatisch eine psychische Krankheit. Das amerikanische Diagnosehandbuch DSM-5 hat diese Trennung im Jahr 2013 formalisiert. Es unterscheidet die bloße Paraphilie von der paraphilen Störung. Eine Paraphilie ist eine statistisch seltene sexuelle Vorliebe. Zur klinischen Störung wird sie erst dann, wenn sie beim Betroffenen selbst intensiven Leidensdruck verursacht, seine psychosoziale Funktionsfähigkeit beeinträchtigt oder wenn die Befriedigung dieses Begehrens zwingend mit dem Schaden oder der akuten Gefahr für andere Personen einhergeht. Kurz gesagt, ein ungewöhnliches Verlangen allein macht Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht reif für die Anstalt. Es ist die notwendige, aber keineswegs die hinreichende Bedingung für eine klinische Diagnose. Und hier liegt die Krux, denn Hybristophilie existiert in unseren Diagnosehandbüchern schlichtweg nicht. Sie werden sie weder im DSM-5 finden, noch in den Klassifikationssystemen der Weltgesundheitsorganisation. Selbst die seit Februar 2022 gültige ICD-11, die die alten Störungen der Sexualpräferenz elegant in paraphile Störungen umbenannte, führt die Hybristophilie nicht auf. Die WHO hat den Fokus bewusst auf Erregungsmuster verengt, die nicht einwilligende Personen betreffen oder mit unmittelbarer Verletzungs- und Todesgefahr einhergehen. Die Hybristophilie fällt durch dieses diagnostische Raster. Sie ist ein wissenschaftlich beschriebenes, aber diagnostisch nicht kodifiziertes Phänomen. Wenn Sie also irgendwo lesen, jemand leide an Hybristophilie, dann ist das streng genommen eine Vereinfachung. Es gibt keine ICD-Nummer, hinter der man sich verstecken könnte. Die Forschung, allen voran die amerikanische forensische Psychologin Catherine Ramsland, Professorin an der DeSales University und eine der profiliertesten Stimmen auf diesem Feld, unterscheidet zwei Ausprägungen. Einerseits die passive Hybristophilie. Hier liebt die Betroffene aus der Distanz. Sie schreibt Briefe, sie besucht, sie heiratet womöglich, aber sie begeht selbst keine Straftat. Im Gegenteil, der Reiz liegt gerade in der Sicherheit. Der Geliebte ist hinter Gittern kontrolliert, kalkulierbar. Catherine Ramsland hat dafür einen kühlen, treffenden Begriff gefunden. Den perfekten Freund. Die Frau weiß stets, wo er ist. Sie weiß, dass er an sie denkt. Es gibt keine Wäsche zu waschen, kein Abendessen zu kochen, keine Rechenschaft abzulegen. Die Fantasie lässt sich endlos aufladen, ohne dass die Mühsal des Alltags sie je beschädigt. Andererseits die aggressive Hybristophilie. Hier überschreitet die Betroffene die Grenze zur Mittäterschaft. Sie hilft, Beweise zu beseitigen, Leichen zu verstecken, Fluchtpläne zu schmieden oder begeht auf Geheiß des Geliebten Selbstverbrechen. Das klassische, schauerliche Lehrstück lieferte in den Vereinigten Staaten Veronica Compton, die sich in den Hillside Strangler Kenneth Bianchi verliebte und auf seinen Wunsch, eine Frau zu töten, versuchte, um durch einen Nachahmungsmord seine Unschuld vorzutäuschen. Der Versuch misslang. Compton ging selbst ins Gefängnis. Es ist wichtig, die Hybristophilie von ihren Nachbarn zu unterscheiden. Sie ist nicht dasselbe wie die Erotophonophilie, der sogenannte Lustmord, bei dem die Tötung selbst der erregende Akt ist. Sie ist auch mehr als das bloße Serial-Killer-Fandom, die Fankultur um berühmte Mörder und mehr als die Knastbräute, die den Kontakt zu Inhaftierten suchen. Nicht jede Brieffreundin eines Häftlings ist hybristophil. Manche schreiben aus christlicher Nächstenliebe, manche sammeln Mörder-Memorabilia. Manche forschen. Das Spezifische der Hybristophilie ist, die Anziehung entsteht nicht trotz, sondern wegen der Tat. Aber es wird noch komplexer. Catherine Ramsland warnt uns vor einer gigantischen diagnostischen Verwechslung. Sie argumentiert, dass die hysterische Obsession, die wir heute in den sozialen Netzwerken beobachten, in den seltensten Fällen eine echte, reine Hybristophilie im Sinne Mannys ist. Wäre sie es, müssten diese Frauen eine identische sexuelle Obsession entwickeln. Doch das tun sie nicht. Was wir stattdessen sehen, ist eine medieninduzierte, wahnhafte Projektion. Nehmen wir das Paradebeispiel Ted Bundy. Der amerikanische Serienmörder zog während seiner Prozesse täglich Scharen von Frauen in die überfüllten Gerichtssäle. Carol Ann Boone zog nach Florida, kämpfte für ihn und nannte diesen sadistischen Mörder von mindestens 30 jungen Frauen im Zeugenstand zärtlich Angel Buns und Bunnykins, während er sie als seinen Precious Fleshpot betitelte. Den Hochzeitsantrag machte Ted Bundy ihr übrigens genau dort im Zeugenstand. Bundy-Biograf Stephen Michaud erkannte sofort, dass es sich hierbei nicht um eine klassische Paraphilie handelte, sondern um eine geteilte, induzierte, wahnhafte Störung. Boone liebte nicht den grausamen Killer. Sie liebte ihr eigenes, mediengefiltertes Fantasieprodukt. Psychologisch lässt sich das durch das Konzept des schützenden Rahmens des britischen Psychologen Michael Apter erklären. Gefahr fasziniert uns biologisch. Sie jagt das Adrenalin durch unsere Adern. Wenn dieser hochgefährliche Reiz jedoch durch einen sicheren Rahmen abgepuffert wird, weil die Bestie in Ketten liegt, hinter meterdicken Gefängnismauern, kontrolliert von bewaffneten Wärtern, dann transformiert sich die existenzielle Todesangst in ein tiefes, lustvolles, neurobiologisches Prickeln. Es ist eine kontrollierte Grenzerfahrung, bei der die Frau die Fäden in der Hand hält. Im 21. Jahrhundert hat dieses Phänomen durch Plattformen wie TikTok eine beängstigende algorithmische Mutation erfahren. Empirische Studien aus dem Jahr 2025 belegen, dass die Generation Z eine völlig neue Form der Tätererotisierung erschaffen hat. Sie ist geprägt von der sogenannten Actor-Offender-Transference, der unbewussten Übertragung sexueller Gefühle für attraktive Schauspieler wie Zac Efron oder Evan Peters auf die realen Bestien, die sie verkörpern. Gekoppelt mit einem brutalen Halo-Effekt, bei dem die physische Attraktivität eines Täters dazu führt, dass junge Frauen im Netz seine Schuld leugnen oder das Leiden der Opfer vollkommen ausblenden. Wenn wir also heute in die Abgründe der Täterliebe blicken, blicken wir nicht mehr nur auf die Briefe einsamer Frauen in staubigen Archiven. Wir blicken auf einen globalen, algorithmisch gesteuerten Feedback-Loop, der das Monströse ästhetisiert und die Grenzen zwischen Realität und morbider Fantasie endgültig verwischt. Und damit zur Frage, die uns alle umtreibt. Wie entsteht dieses düstere Begehren? Warum kollabiert in manchen Seelen die Grenze zwischen moralischem Abscheu und erotischer bzw. emotionaler Hingabe? Wenn wir die psychologische Autopsie der Hybristophilie vollziehen, kommen wir schnell zu einer Antwort. Es ist ein hochkomplexer, feingewebter Teppich aus biologischen Triebfedern, psychologischen Schutzmechanismen, biografischen Wunden und der eiskalten Manipulation durch die Täter selbst. Wir bewegen uns hier auf dünnem empirischen Eis. Es gibt keine große, kontrollierte Studie zur Hybristophilie. Was wir haben, sind Interviews, Fallserien, theoretische Modelle. Vieles ist Hypothese. Erstens das bindungstheoretische und traumatologische Modell, und das ist der am besten gestützte Befund. Die amerikanische Journalistin Sheila Eisenberg interviewte für ihr 1991 erschienenes, 2021 aktualisiertes Standardwerk Women Who Love Men Who Kill Dutzende solcher Frauen. Ihr Befund war erschütternd eindeutig. Praktisch alle hatten in ihrem Leben Missbrauch erfahren, durch Väter, frühere Partner oder Ehemänner. Eisenberg zeichnet das Bild der kleinen verlorenen Mädchen, aufgewachsen in dysfunktionalen Familien unter harten, despotischen Vätern und passiven Müttern. Catherine Ramsland bestätigt aus ihren eigenen Interviews dieselben Risikofaktoren. Geringes Selbstwertgefühl, fehlende Vaterfigur, soziale Isolation und frühe Zurückweisung. Die Beziehung zum inhaftierten Täter wird so zur Trauma-Reinszenierung, aber unter scheinbar kontrollierten Bedingungen. Die Gefängnismauer garantiert, dass der gefährliche Mann nie zu nahe kommt. Da der Partner permanent weggesperrt ist, weiß die Frau zu jedem Zeitpunkt, wo er sich befindet und dass er an sie denkt. Weil Gefängnisinsassen unter extremer Einsamkeit leiden, ist es für diese Frauen ein leichtes, eine exklusive, emotionale Verbindung aufzubauen. Und diese romantische Fantasie kann über Jahre hinweg steril und unbefleckt von der Realität konserviert werden. Auch die klinische Praxis bestätigt den Befund von Sheila Eisenberg, dass die psychische Vulnerabilität der Betroffenen oft tief in ihrer eigenen Vergangenheit verwurzelt ist. Ein signifikanter Anteil dieser Frauen hat tatsächlich die bereits skizzierte Historie von schwerem Missbrauch, Traumata oder zerrütteten, gewalttätigen Ehen hinter sich, die nicht selten in Substanzabhängigkeiten mündete. Und hier greift ein zutiefst tragischer psychologischer Wiederholungszwang. Das Bedrohliche und Gewalttätige ist diesen Frauen biografisch so vertraut, dass sie diese toxische Dynamik unbewusst mit dem Gefühl von Heimat und dem Finden eines Seelenpartners verwechseln. Das klassische die Schöne und das Biest-Syndrom. Sie erschaffen sich Zufluchts- und Fantasiewelten im Kopf, um ihre emotionalen Defizite zu kompensieren. Einige dieser Frauen werden von Experten als liebesvermeidend oder tief verunsichert eingestuft. Sie suchen gezielt nach Beziehungen, die niemals im realen Leben vollzogen werden können, um sich vor echter, verletzlicher Nähe zu schützen. Zweitens, das psychodynamische Modell der Rettungsfantasie. Viele dieser Frauen, so Catherine Ramsland, besitzen statistisch gesehen eine starke Tendenz zu fürsorglichem, nährendem Verhalten und ausgeprägter Empathie. Eine Eigenschaft, die selbst vor brutalen Mördern nicht Halt macht. Sie sind felsenfest davon überzeugt, dass ihre Liebe das einzige magische Elixier ist, das diesen verurteilten Mann heilen und reformieren kann. Sie blicken durch die Bluttaten hindurch und projizieren ein Bild des hilflosen, vernachlässigten kleinen Jungen in den Täter, den es nun mütterlich zu umsorgen und zu beschützen gilt. Sie glauben, sie könnten den Mann ändern, die Grausamkeit aus ihm herauslieben, das verwundete innere Kind heilen. Die deutsch- und englischsprachige Forschung nennt das mitunter das Retterinnen-Syndrom oder, in Anlehnung an Dan Kiley's Wendy-Syndrom, ein zwanghaft fürsorgliches Helferinnenmuster. Die österreichische Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner spricht von einem narzisstischen Glauben an das eigene Heilpotenzial. Drittens, das narzisstische Motiv und die symbiotische Manipulation durch den Täter. Wir dürfen die Entstehung dieser Beziehungen dabei nicht als Einbahnstraße betrachten. Auf der anderen Seite der Besucherscheibe sitzt oft ein hochgradig manipulativer Psychopath. Diese Täter besitzen eine seismografische Antenne für die seelischen Risse, Sehnsüchte und Instabilitäten verunsicherter Frauen. Sie sind Meister darin, die emotionalen Leerstellen im Leben ihres Gegenübers haargenau zu scannen, zu füllen und der Frau vorzuspiegeln, sie sei die einzige Person auf der Welt, die sie wirklich versteht. Sie erschaffen eine künstliche, symbiotische Alternativrealität, in der die Frau zur Retterin erhöht wird. Der Ruhm des Täters färbt ab. Je größer das Verbrechen, desto größer das Gefühl der eigenen Bedeutung. Die Nähe zur dunklen Berühmtheit verleiht Identität, manchmal handfeste mediale Aufmerksamkeit, ein Buchvertrag, ein Filmdeal. Catherine Ramsland nennt das ihre zynischste Hypothese, dass manche Frau schlicht vom Glanz der Tat profitieren will. Viertens, parasoziale Beziehungen und Mediendynamik. Unsere moderne Kultur und die Medien spielen eine entscheidende Rolle als Brandbeschleuniger. Durch die exzessive Berichterstattung, die Täter oft dämonisiert, aber dadurch gleichzeitig überlebensgroß und faszinierend darstellt, entsteht eine bizarre Form von Prominenz. Manche Frauen ziehen aus dem heroischen Kampf für den Täter, oft gegen die erdrückende Beweislast der Justiz, ein tiefes Gefühl von Lebenssinn, Mission und Identität. Sie solidarisieren sich mit dem Täter gegen den Rest der Welt, um ihre eigene Einsamkeit und chronische Bedeutungslosigkeit zu betäuben. Eine parasoziale Beziehung ist eine einseitige, emotionale Bindung an eine Medienfigur. Das Gefühl, jemanden zu kennen, der einen seinerseits gar nicht kennt. Der Mörder im Fernsehen, im Gerichtssaal, im True Crime Podcast wird zur vertrauten Gestalt. Wenn wir wissen wollen, wie das morbide Begehren im digitalen Zeitalter mutiert, müssen wir unseren Blick auf eine bahnbrechende wissenschaftliche Sektion werfen, die im Jahr 2025 in der renommierten Fachzeitschrift Deviant Behavior veröffentlicht wurde. Ein internationales Forscherteam, angeführt von Emma Virginia Treggia, Maria Ioannou, Calizani und David Lester, unternahm das Wagnis, die digitale Anatomie der Täterliebe auf der derzeit einflussreichsten Arena der Generation Z zu sezieren. Auf TikTok. In einer ihrer Teilstudien führte das Team eine anonyme Querschnittsbefragung unter 95 Frauen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren durch, darunter auch 5 Transgender-Frauen. Die Forscher wollten wissen, wie tief hat sich der algorithmische Sog des Bösen bereits in die Psyche der jungen Generation gefressen. Um dies messbar zu machen, konstruierten sie ein hochpräzises diagnostisches Instrument – eine Hybristophilie-Skala, die das Spektrum von sanfter Romantisierung bis hin zu extremen Gewaltfantasien mit insgesamt 20 Stufen erfasst. Die Ergebnisse, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sind von einer beängstigenden Klarheit. Der wichtigste Befund der Studie lautet im englischen Original wörtlich: Gen Z women's hybristophilic tendencies increase with their level of engagement with hybristophilic content. Die hybristophilen Tendenzen steigen also nachweislich mit dem Grad der aktiven Beschäftigung mit entsprechenden Inhalten. Doch passen Sie genau auf, wo die Grenze verläuft. Die statistische Analyse offenbarte ein faszinierendes Paradoxon. Die bloße Häufigkeit, mit der dieser Content im Feed auftaucht, die reine Exposition, sagt rein gar nichts über die Neigung einer Frau aus. Erst wenn das Engagement einsetzt, wenn die Frauen die Videos gezielt anschauen oder mit einem Gefällt mir markieren, gerät das emotionale Zahnrad in Bewegung. Dieses aktive Verhalten erklärt auf einen Schlag fast 16% der gesamten Varianz der hybristophilen Neigungen. Für jede Stufe, die eine Frau auf dieser Skala der Faszination nach oben klettert, klettert ihr Hybristophilie-Score um durchschnittlich knapp 8 Punkte nach oben. Und was ist mit den stillen Konsumentinnen? Jene, die sich im Verborgenen halten, niemals liken oder kommentieren? Selbst hier stießen die Forscher auf ein beunruhigendes Signal. Frauen, die diese düsteren Videos passiv konsumierten, wiesen mit einem Mittelwert von fast 40 Punkten signifikant höhere hybristophile Tendenzen auf als jene, die solche Inhalte im Netz aktiv mieden, deren Mittelwert bei gerade einmal 31,4 Punkten lag. Der Algorithmus fungiert hier als schleichender Giftmischer. Er normalisiert das Abartige, still und leise, Klick für Klick. Die statistische Auswertung ergab auch, dass Empathie keinerlei Vorhersagekraft für hybristophile Tendenzen besitzt. Die wahren Architekten dieses Begehrens entspringen der dunklen Triade, also dem Narzissmus, der Selbstverliebtheit, dem Machiavellismus, der Täuschung und Ausnutzung und der Psychopathie, dem Mangel an Mitgefühl. Die Psychopathie erwies sich dabei als der brutalste und dominanteste Prädiktor. Sie erklärt über 21% der Varianz der hybristophilen Neigungen. Dicht gefolgt vom berechnenden Machiavellismus, der gut 8% beisteuert. Es ist nicht das Mitleid, das diese Frauen antreibt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist die Faszination für die nackte, rücksichtslose Macht, die psychopathische Kälte und der eiskalte Nervenkitzel, den diese Mörder verkörpern. Und diese Faszination treibt bizarre Blüten. Fast ein Viertel der befragten Frauen, genau 24,2%, gab offen zu, reale Bestien unbewusst mit jenen makellosen Hollywood-Schauspielern zu verschmelzen, die sie in True-Crime-Verfilmungen spielen. Sie sehen Ted Bundy, aber in ihrem Kopf begehren sie Zac Efron. Am verstörendsten jedoch ist die nackte Realität der Fantasien. Fast jede 10. Frau in dieser Stichprobe gab an, konkrete Fantasien zu hegen, von einem echten Verbrecher entführt oder sexuell bezwungen zu werden. Doch weil es sich um eine Querschnittsstudie handelt, können wir wissenschaftlich nicht zweifelsfrei beweisen, ob TikTok diese Tendenzen erst erschafft oder ob es die bereits psychopathisch veranlagten Seelen wie ein Magnet anzieht. Aber eines steht fest. Auf den Bildschirmen der Generation Z ist die Grenze zwischen realem Horror und erotischer Ästhetik längst fließend geworden. Die sozialen Medien haben dem Monster eine Bühne gebaut und Millionen schauen gebannt zu. Fünftens, schließlich die evolutionspsychologische Hypothese, und hier bin ich als seriöser Erzähler verpflichtet, sie zu warnen. Das ist die spekulativste aller Erklärungen. Ich führe diese Hypothese an, weil sie in der Literatur steht. Nicht, weil sie bewiesen wäre. Man könnte sie auch als evolutionär-biologische Triebfeder oder archaischen Impuls bezeichnen. Manche Theoretiker vermuten hinter der zivilisierten Maske des Menschen eine tief verwurzelte biologische Dynamik, die völlig unabhängig von Logik operiert. Primatenstudien belegen, dass weibliche Tiere größere, lautere und aggressivere Männchen bevorzugen, da diese deutliche Marker von Dominanz und Stärke zeigen. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies, bestimmte Frauen nehmen in einem hochgradig aggressiven, gewalttätigen Mann unbewusst einen überlebensgroßen Gefährten wahr, der ihnen vermeintlich Status und extremen Schutz bieten kann. Weit mehr, als es ein durchschnittlicher, angepasster Mann je vermochte. Hierbei kommt es zu einer fatalen kognitiven Fehlschaltung. Die betroffenen Frauen verwechseln rohe Brutalität mit evolutionärer Männlichkeit und stilisieren den Täter zu einem schützenden Alpha-Männchen. Die Idee lautet also, Frauen könnten gewalttätige, dominante Männer unbewusst als Alpha-Partner mit vermeintlich überlegenen Genen wahrnehmen. Verwandt ist die Bad Boy-Hypothese, wonach Merkmale der eben schon genannten dunklen Triade kurzfristig attraktiv wirken. Neuere kontrollierte Studien stellen dies übrigens in Frage und legen nahe, dass die generelle Anziehungskraft der dunklen Triade womöglich überschätzt wird und vielleicht ein Mythos ist. Wenn wir die Demografie der Hybristophilie betrachten, verlassen wir das dämmerige Reich der populärkulturellen Mythen und richten den kühlen, sezierenden Blick auf die tatsächliche soziodemografische Struktur, wie sie sich wissenschaftlich rekonstruieren lässt. Wer sind diese Menschen, die die Nähe des Monströsen suchen? Die klinische und kriminologische Literatur dokumentiert eine fundamentale, unübersehbare Asymmetrie zwischen den Geschlechtern. Die überwältigende Mehrheit der betroffenen Personen sind Frauen. Zwar ist in den theoretischen und klinischen Definitionen der Hybristophilie kein spezifisches Geschlechtskriterium verankert, doch in der praktischen Erforschung und den realen Fallberichten dominieren Frauen, die sich von gewalttätigen männlichen Tätern anziehen lassen, das Bild fast vollständig. Hybristophilie bei Männern ist eine extreme Seltenheit, aber sie existiert und ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die Quellen verweisen auf dokumentierte Fälle, in denen männliche Bewunderer unter den erotischen und psychologischen Einfluss einer weiblichen Mörderin gerieten und entsprechende hybristophile Tendenzen zeigten. Wir begegnen in der Praxis dabei zwei völlig unterschiedlichen sozialen Phänotypen. Einerseits die vulnerable, traumatisierte Kohorte. Ein signifikanter Teil der hybristophilen Frauen weist ein geringes Selbstwertgefühl, ausgeprägte soziale Isolation und ein niedriges Bildungsniveau auf. Diese Gruppe zeigt eine extrem hohe Dichte an biografischen Traumata, einschließlich schwerem Kindheitsmissbrauch sowie physischer und sexueller Gewalt. Bei Frauen, die Beziehungen mit inhaftierten Mördern eingehen, lassen sich zudem gehäuft zerrüttete Vorehen sowie Belastungen durch Alkoholismus, Drogenmissbrauch und familiäre Gewalt im engsten Umfeld nachweisen. Andererseits die gebildete, privilegierte Kohorte. Demgegenüber betont die forensische Psychologin Catherine Ramsland, dass es zahlreiche hybristophile Frauen gibt, die physisch attraktiv, exzellent ausgebildet und verheiratet sind. Die Quellen dokumentieren explizit Fälle von betroffenen Frauen mit signifikantem professionellem Status, den sogenannten Karrierefrauen und unauffälligen gewaltfreien Lebensläufen. Eine systematische, statistische Altersverteilung der Gesamtpopulation wird nicht quantifiziert. Einzelfallanalysen und modernere Phänomene erlauben jedoch eine Eingrenzung nach Altersgruppen. Die Altersgruppe der Teenager und jungen Frauen ist besonders anfällig für die parasoziale Romantisierung berühmt-berüchtigter Täter. So erhielt beispielsweise der Parkland School Shooter Nicholas Cruz intime Post von Frauen und Teenagern. Auch der Boston Bomber Joker Tsarnaev zog eine Welle von Mädchen im Teenageralter an, die im Netz als Mrs. Tsarnaev firmierten. Mit dem Aufkommen neuer digitaler Plattformen wie TikTok lässt sich das Phänomen der hybristophilen Ästhetisierung von Tätern wie den Brüdern Joseph Lyle und Eric Menendez vornehmlich bei der Altersgruppe der jungen weiblichen Erwachsenen der Generation Z beobachten. Hinsichtlich der statistischen Häufigkeit möchte ich hier noch einmal wiederholend darauf hinweisen, dass die Hybristophilie in der Fachliteratur generell als ein relativ seltenes Phänomen eingestuft wird. Auch wenn die Medienberichterstattung oft ein Massenphänomen suggeriert, lassen sich in der Realität nur sehr wenige Frauen tatsächlich von diesen primitiven Impulsen leiten. Darüber hinaus gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise für Gehirnanomalien, veränderte Aktivitäten in bestimmten Arealen wie der Amygdala oder dem präfrontalen Kortex oder neurochemische Störungen wie etwa Dopamin- oder Serotoninstoffwechselstörungen als direkte Auslöser für Hybristophilie. Dass Hybristophilie vererbbar ist oder auf bestimmten genetischen Markern beruht, wurde meines Erachtens nach bisher nicht nachgewiesen. Es existieren zudem keine verlässlichen Statistiken über die genaue Häufigkeit oder Verbreitung des Phänomens in der Weltbevölkerung. Epidemiologische Studien dazu sind laut Fachliteratur schlichtweg kaum bis gar nicht existent. Lassen Sie mich das Phänomen nun an dokumentierten Fällen illustrieren, mit Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum. Die Fälle sind Belegstücke, keine Erzählungen. Beate Zschäpe, verurteiltes Mitglied des rechtsterroristischen NSU, erhielt im Gefängnis regelmäßig Post. Eine ehemalige Mitgefangene berichtete der Bild-Zeitung, es kämen täglich mehrere Briefe, darunter Heiratsanträge und Nacktfotos von Männern. Ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Bernau habe ihr geschrieben, er glaube an ihre Unschuld, unterstütze und liebe sie. Zschäpe selbst sollen die Briefe kalt gelassen haben.
Schaut mal wieder so ein Depp,
habe sie gesagt. Im Fall Zschäpe können wir eine bemerkenswerte Variante feststellen. Den weiblichen Täterkult, die Verehrung gilt der Täterin. Josef Fritzl, der Mann aus Amstetten, der seine Tochter 24 Jahre im Keller gefangen hielt und unzählige Male vergewaltigte. Auch er wurde nach seiner Verhaftung mit Liebesbriefen von Frauen überhäuft. Anfangs war der Zustrom rettungsbeseelter Frauen stark. Später, so berichtete das österreichische Magazin Profil, versiegte er. Wenn Sie dieser Fall näher interessiert, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehle ich Ihnen das mehrteilige Dossier, welches Sie im Archiv von Jenseits der Beweise finden. In einer Sonderfolge können Sie auch O-Töne einer Schlüsselfigur hören, die uns gleich mehrere Fälle erschließt. Die Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner. Sie ist selbst kein anonymes Beispiel, sondern eine öffentliche Person, die ihre Faszination für das Böse offen ausspricht. Wagner liebte Jack Unterweger, den Knastpoeten und Frauenmörder. Heute besucht sie regelmäßig Josef Fritzl in der Haft und hat ein Buch über ihn verfasst. Sie hat, wie eine Reportage der Neuen Zürcher Zeitung es formulierte, aus dem Bedürfnis gebraucht zu werden, eine ganze Karriere gemacht. Ein Grenzfall, der zeigt, wie fließend der Übergang zwischen morbider Faszination und beruflicher Hingabe sein kann. Damit, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, stoßen wir auf den vielleicht lehrreichsten, aber auch bizarrsten Fall des deutschsprachigen Raums und auf den Mann aus meiner Anmoderation. Gemeint ist die Causa des Jack Unterweger. Übrigens finden Sie zu diesem Fall auch ein mehrteiliges Dossier im Archiv von Jenseits der Beweise. Johann Unterweger, geboren 1950, wurde 1976 wegen des Mordes an der 18-jährigen Margret Schäfer zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Justizanstalt Stein begann er zu schreiben. Gedichte, autobiografische Romane. Sein Fegefeuer wurde von der intellektuellen Elite Österreichs gefeiert, bis hinauf zu großen Namen der Literaturszene. Unterweger wurde zum Paradefall eines resozialisierten Verbrechers stilisiert und 1990 nach Zustimmung des damaligen Justizministers vorzeitig entlassen. Was dann geschah, ist ein Lehrstück über die Verführbarkeit ganzer Gesellschaften. Als frisch gebackener Schriftsteller und Literat betrat er die freie Welt. Die Gesellschaft gierte nach dem geläuterten Mörder. Er wurde auf große Festivitäten geladen, hielt Lesungen und inszenierte seine eigenen Theaterstücke. Unterweger wurde zum Liebling der Wiener Schickeria, gab Interviews und arbeitete als Reporter. Ein freigelassener Mörder. Das war für viele Frauen kein Grund zur Flucht, sondern ein unwiderstehlicher Reiz, der pure Neugier und in etlichen Fällen eine fatale Hörigkeit auslöste. Doch Unterweger ermordete in den folgenden Monaten mehrere Prostituierte in Österreich, der Tschechoslowakei und in Los Angeles. Als die Ermittler Unterweger später erneut verhafteten, stießen sie auf seine privaten, penibel geführten Aufzeichnungen. Unterweger hatte eine Liste mit den Namen von rund 40, zumeist intimen Geliebten angelegt. Er beschrieb darin nicht nur akribisch intimste sexuelle Praktiken, sondern er tat etwas, das die Wiener Boulevardpresse später als Sensation ausschlachten sollte. Er verlieh seinen Geliebten heimlich Zensuren. Noten für die sexuelle Leistungsfähigkeit. Für die betroffenen Frauen, von denen viele verheiratet waren, brach eine Welt zusammen, als diese Listen an die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Die Presse titulierte ihn ehrfürchtig wie schaudernd als der Mörder, der die Frauen reizt. Für uns entscheidend ist die Schar seiner Verehrerinnen. Schon in Haft sammelte er sie, Briefe mit Lippenstiftküssen, jene Liebesgrüße einer Nonne auf Musikkassette. Und hier kommt der forensisch wertvollste Befund. Unterwegers Gutachter war der österreichische Gerichtspsychiater Reinhard Haller. Einer der renommiertesten forensischen Psychiater des deutschsprachigen Raums, der später auch über den Briefbombenattentäter Franz Fuchs und die Täter des Amoklaufs von Winnenden begutachtete. Haller diagnostizierte bei Unterweger keine Geisteskrankheit, wohl aber das Syndrom des malignen Narzissmus. Und Haller überlieferte Unterwegers eigene, zynische Typologie seiner Verehrerinnen. Ein Drittel, so Unterweger, sei der Typ Hofratswitwe, beseelt davon, sich mit einem, Zitat, archaischen Urmann zu vereinigen. Eine zweite Gruppe genieße die Macht und Kontrolle über den Gefangenen, der Rest sei vom Rettungsmotiv getrieben. Das ist, aus dem Mund des Täters selbst, fast eine Lehrbuchdefinition der hybristophilen Motivlagen, von denen wir bereits gehört haben. Unterweger unterhielt zahllose dieser Beziehungen gleichzeitig. Selbst neben seiner angeblich großen, einzigartigen Liebe, Bianca M., schlief er systematisch mit anderen Frauen. Bei all diesen Arrangements duldete er keinen Widerspruch. Er übernahm stets den absolut dominierenden Part. Doch es ging ihm nicht nur um Lust. Hinter der Fassade des charmanten Intellektuellen standen knallharte, äußerst praktische Erwägungen. Seine Liebhaberinnen verfielen ihm so sehr, dass sie zu willigen Werkzeugen wurden. Sie leisteten ihm diverse Gefälligkeiten und Hilfen, die diese Frauen am Ende in massive Schwierigkeiten und Konflikte mit dem Gesetz brachten. Es war eine psychische Sklaverei, getarnt als Amour fou. Wie dachte Unterweger selbst über diese Frauen? Im März 1992 gab er der Zeitschrift Wienerin ein Interview, das an Zynismus kaum zu überbieten ist. Seine Worte entlarven die hybristophile Dynamik bis auf die Knochen. Er sagte wörtlich:
700 Briefe haben mir die Frauen in den Häfen geschrieben. Ich war als Strafgefangener ihr perfekter Seitensprung. Garantiert diskret, weil hinter Gittern. Sobald die schützenden Gefängnismauern zwischen uns weg waren, haben mich diese Frauen ganz schnell fallen gelassen. Allerdings erst, nachdem sie probiert haben, wie denn so ein Mörder bei Sex ist.
Das, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die nackte Wahrheit über das Begehren des Monströsen. Für diese Frauen war die Gefahr hinter Gittern sterilisiert, ein erotisches Abenteuer ohne die Lasten eines gemeinsamen Alltags. Und für den Mörder waren diese Frauen nichts weiter als Spielfiguren auf einem staubigen Schachbrett, das er nach Belieben dominierte. Wie leicht dieser Sog einsetzt, beschrieb eine seiner Ex-Geliebten, Paula T., später im Zeugenstand, mit erschreckender Schlichtheit.
Beim zweiten Besuch schon wurde aus dieser bei mir vorhandenen Faszination etwas mehr. Und zwar insoweit, als dass der Genannte mir letztendlich als Mann sympathisch wurde.
Ein fataler Irrtum. Denn wer mit dem Teufel sympathisiert, merkt meist erst viel zu spät, dass er längst auf seiner Liste steht, bereit, zensiert und fallen gelassen zu werden. Wenn wir die Abgründe der Hybristophilie verstehen wollen, müssen wir das Phänomen dort studieren, wo es Fleisch, Blut und eine Stimme bekommt. Und keine Geschichte im deutschsprachigen Raum dokumentiert dieses morbide, schöne und zugleich verheerende Paradoxon so intim wie die Beziehung zwischen der jungen Juristin Astrid Wagner und dem Jahrhundertmörder Jack Unterweger. Es ist eine Fallstudie über die totale Kapitulation der Vernunft vor der Ästhetik des Verbotenen. Wer war die Frau, die sich dem Monster verschrieb? Astrid Wagner war Mitte 20, eine behütete Tochter aus gutem Hause, die gerade ihr Jurastudium erfolgreich beendet hatte. Doch hinter der bürgerlichen Fassade der angehenden Juristin loderte schon lange eine düstere literarische Leidenschaft. Seit ihren Studientagen verschlang sie Kriminalliteratur und True-Crime-Bücher. Und Jack Unterweger, der im Gefängnis das Schreiben gelernt hatte und als feinsinniger Knastpoet gefeiert wurde, war ihr kriminelles literarisches Idol. Als Unterweger nach seiner Flucht und der spektakulären Festnahme in Miami schließlich in die Untersuchungshaftanstalt Graz eingeliefert wurde, zog er, wie durch eine makabre Fügung des Schicksals, direkt in Wagners Nachbarschaft. Sie wohnte quasi Wand an Wand mit dem Gefängnis. Wie nähert man sich einer Bestie, die beschuldigt wird, 11 Prostituierte bestialisch ermordet zu haben? Es brauchte einen Katalysator, einen Moment existenzieller Verwundbarkeit. Es war ein Abend, an dem Astrid Wagner in ihrer Küche das Abendessen zubereitete, als die Radionachrichten meldeten, Jack Unterweger habe sich in seiner Zelle die Pulsadern aufgeschnitten. Dieser verzweifelte Selbstmordversuch erschütterte die junge Frau zutiefst. Angesichts der reißerischen Vorverurteilung in den Medien traf sie eine spontane, radikale Entscheidung. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und schrieb dem mutmaßlichen Serienmörder einen Brief. Die ersten Worte waren von einer entwaffnenden Naivität.
Sehr geehrter Herr Unterweger, es gibt noch Menschen, die Sie nicht vorverurteilt haben.
Die Antwort des Meisters der Manipulation ließ nicht lange auf sich warten. Unterweger lud sie zu einem Besuch ein. Und das System machte es ihr erschreckend leicht. Weil der zuständige Untersuchungsrichter im Urlaub war, stellte ein junger, unbedarfter Rechtspraktikant der hübschen Juristin kurzerhand die Sprechkarte aus. Wenige Minuten später stand sie dem Mann gegenüber, der ihr Leben für immer entgleisen lassen sollte. Der erste Anblick war ernüchternd, fast mitleiderregend. Vor ihr stand kein strahlender Dandy im weißen Anzug, wie ihn die Medien inszenierten, sondern ein blasser, fast ärmlich wirkender Mann in einem zerrissenen T-Shirt. Doch in dem Moment, in dem Unterweger zu sprechen begann, entfaltete sich seine manipulative Aura. Er flirtete frech, neckte sie wegen ihrer goldenen Halskette und ihres Sternzeichens
»Sternzeichen Stier, diese Frauen sind stur«
und fesselte sie mit Esprit, Witz und Charme. Nach nur 20 Minuten Besuchszeit war Wagner emotional infiziert. Es entwickelte sich die, wie Astrid Wagner es heute rückblickend nennt, allerromantischste Beziehung ihres Lebens. Eine Liebe, die gerade deshalb so stark war, weil sie verboten, unvollziehbar und steril war. Da es damals noch keine ungestörten Langzeitbesuche gab, verbrachten sie ihre gemeinsame Zeit getrennt durch eine dicke Glasscheibe und ein altes, schmutziges Drahtgitter. Sie durften sich nicht berühren. Nur ihre Fingerspitzen fanden durch die Löcher des Gitters zueinander. Es gab in all der Zeit nur einen einzigen, echten Kuss. Gegen Ende des Prozesses überwand Wagner ihre Hemmungen, trat vor den Augen der Wärter auf ihn zu und küsste ihn durch die Gitterstäbe hindurch. Ein Kuss, der ihr wie ein buchstäblicher elektrischer Schlag durch den Körper fuhr. Sie richteten ein sonntägliches Ritual ein. Wagner stieg abends bei Sonnenuntergang auf das Dach eines Hochhauses hinter der Justizanstalt, von wo aus sie direkt in Unterwegers Zelle blicken konnte. Mit geheimen Zeichen verständigten sie sich über die Distanz hinweg. Sie wusch seine Wäsche, schrieb ihm täglich. Ihre Briefe verfassten sie oft magisch synchronisiert zur exakt gleichen Uhrzeit. Sie plante eine Hochzeit im Gefängnis, um die Geschworenen milde zu stimmen, was Jack ablehnte, und träumte von gemeinsamen Kindern in Freiheit. Wie rechtfertigte die angehende Juristin die Liebe zu einem Mann, der nachweislich ein junges Mädchen grausam erwürgt hatte und dem 11 weitere Morde angelastet wurden? Sie tat es durch das, was sie selbst im Buchtitel als Verblendung beschreibt. Sie blendete die Realität des Schreckens schlichtweg aus. Sie sprachen nie über seine erste Tat, sie verbuchte sie innerlich als Jugendsünde im Drogenrausch eines Mannes, der sich längst geändert hatte. Und was die neuen Prostituiertenmorde anging, so glaubte sie blind seinen Beteuerungen der Unschuld. Sie redete sich ein, die Justiz führe einen unfairen, medial aufgepeitschten Schauprozess gegen einen Schwächeren, der ohnehin keine Chance auf ein faires Verfahren hatte. Ihre Loyalität war von einer beängstigenden, hybristophilen Absolutheit. Wagner gab später offen zu:
Ich habe ihn dann so geliebt. Selbst wenn er diese Taten wirklich begangen hätte, hätte ich ihn trotzdem nicht aufgegeben. Dann hätte ich mir halt gesagt, er ist krank.
Die Opfer wurden vollkommen ausgeblendet. Das Ende kam in einer schwülen, gewittrigen Nacht, nachdem das Gericht Unterweger an diesem Tag, dem 28. Juni 1994, des neunfachen Mordes schuldig sprach. Wagner ging schlafen in der festen Absicht, am nächsten Morgen die Berufung vorzubereiten. Doch am nächsten Tag klingelte das Telefon. Eine befreundete Klosterschwester fragte sie weinend, ob sie es denn noch nicht wüsste. Ohne ein weiteres Wort zu hören, war Wagner klar, dass Jack Unterweger sich das Leben genommen hatte. Sie eilte zur Gerichtsmedizin, durfte die Leiche jedoch nicht mehr sehen. Unterweger war tot, doch sein Erbe prägte Astrid Wagners Leben radikal. In Graz war sie als Mördergeliebte gesellschaftlich und beruflich verbrannt, sie musste die Stadt verlassen und nach Wien übersiedeln. Doch aus den Trümmern dieser verblendeten Liebe erwuchs ihre eigentliche Berufung. Sie wurde zu einer der erfolgreichsten Strafverteidigerinnen Österreichs. Ihre Fähigkeit, sich bedingungslos in die dunkelsten Täter hineinzufühlen, ohne sie zu verurteilen, eine Philosophie, die sie direkt aus der Causa Unterweger ableitet, macht sie heute zur gefragten Anwältin für die schlimmsten Bestien der Kriminalgeschichte. Sie bereut bis heute nichts. Für sie war die Liebe zu Jack Unterweger keine psychische Störung, sondern ein schmerzhafter, aber wertvoller Reifeprozess. Und damit, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dringen wir in die Herzkammer der kriminologischen Praxis vor. Wir müssen über die handfeste, oft verheerende forensische und strafrechtliche Relevanz der Hybristophilie sprechen. Denn dieses Phänomen ist keine harmlose Schrulle einsamer Herzen. Es ist eine reale Gefahr für die Sicherheit unserer Gesellschaft. Erstens, Manipulation und Ausbeutung. Inhaftierte Täter, zumal solche mit psychopathischen Zügen, haben wenig zu verlieren und viel zu gewinnen. Die Briefe, Besuche und finanziellen Zuwendungen, die einer Frau als Liebe erscheinen, sind dem Mann oft Werkzeug. Frauen wurden gedrängt, Geld zu schicken, persönliche Informationen preiszugeben, illegale Handlungen zu begehen. Das Machtgefälle zwischen einer freien Frau und einem inhaftierten Mann ist tückisch. Es kann sich vollständig umkehren. Und die wissenschaftliche Untersuchung der Beziehungen von Insassen von Justizvollzugsanstalten durch die Psychologin Gilda Giebel räumt mit dem Vorurteil auf, Frauen würden systematisch erpresst oder mit Gewalt zur Komplizenschaft gezwungen. Die Wahrheit ist weitaus tragischer. Empirische Daten zeigen, dass Frauen, die eine Liebesbeziehung mit einem Häftling eingehen, signifikant höhere Werte in den Liebesstilen Eros, also der leidenschaftlichen, erotischen Liebe und Agape aufweisen, der reinsten Form der altruistischen, aufopfernden Liebe. Diese Frauen werden oft nicht gedrängt. Sie opfern sich freiwillig auf. Während der Täter hinter Gittern sitzt, bricht das reale Leben der Frauen im sozialen Empfangsraum der Freiheit oft zusammen. Sie müssen die finanzielle Last allein tragen, ihren Kindern erklären, wo der Vater ist und investieren Unmengen an Energie und Geld in Care-Pakete, Briefe und teure Anwälte. Es ist eine Liebe, die buchstäblich jede moralische und ökonomische Grenze aufgibt. Zweitens, Fluchthilfe und neue Straftaten. Die aggressive Hybristophilie wird zum Werkzeug der Tat, sie öffnet, im Wortsinn, die Zellentür. Drittens, und das ist kriminologisch am heikelsten, die Auswirkung auf Kriminalprognose und Lockerungsentscheidungen. Wenn die Partnerin die Tat verleugnet, idealisiert oder gar zur neuen Tat anstiftet, ist sie kein Korrektiv, sondern ein Verstärker. Nirgendwo manifestiert sich dieser Albtraum für die Sicherheitsbehörden so drastisch wie im spektakulärsten Schweizer Kriminalfall der jüngeren Geschichte. der Flucht von Hassan Kiko und Angela Magdici im Februar 2016. Magdici, damals 32 Jahre alt, Gefängnisaufseherin im Bezirksgefängnis Limmattal in die Etikon. Sie befand sich in einer fragilen Lebensphase. Ihre Beziehung lag in Trümmern. In ihrem Privatleben lief es drunter und drüber. In dieser Phase der Verletzlichkeit verfiel sie dem 27-jährigen syrischen Asylbewerber Hassan Kiko, einem wegen brutaler Vergewaltigung verurteilten Sexualstraftäter, der eine Haftstrafe von 3,5 Jahren verbüßte, und gegen den bereits ein zweites Urteil über 4 Jahre wegen eines weiteren Sexualdelikts vorlag. Am Abend des 8. Februars 2016, kurz nach 21 Uhr, überschritt die Aufseherin die professionelle Demarkationslinie endgültig. Sie öffnete Kikos Zellentür und schmuggelte entgegen aller Vorschriften ihr Mobiltelefon hinein, damit er die Flucht mit Helfern in Freiheit koordinieren konnte. Kurz vor Mitternacht deaktivierte sie den Türenalarm, schloss seine Zelle auf und schlich sich mit ihm aus dem Gefängnis. Auf der nervösen Flucht in einem geleasten schwarzen BMW verursachte die Aufseherin beinahe einen Frontalcrash an einer Verkehrsinsel. Sie schafften es über die Grenze, flohen nach Italien, hausten wochenlang ohne Papiere in Covo und Romano di Lombardia, während Kiko vergeblich versuchte, Schwarzarbeit als Friseur zu finden. Die Flucht endete nach 5 Wochen, als das Paar naiv eine Videobotschaft an die Medien sandte, um Kikos vermeintliche Unschuld zu beweisen. Die italienische Antiterroreinheit lokalisierte das Signal und stürmte am 25. März 2016 um 3 Uhr mit 40 schwer bewaffneten Beamten die Wohnung, während ein Helikopter über dem Gebäude kreiste. Die Konsequenzen für Magdici waren verheerend. Sie verlor ihren Job, wurde im Januar 2017 wegen Entweichenlassen von Gefangenen, Begünstigung und der Entwendung von Generalschlüsseln angeklagt und zu 15 Monaten Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. Kiko erhielt zusätzliche 6 Monate wegen Anstiftung. Das Gericht hielt fest, er habe sich die Gefühle der Aufseherin zunutze gemacht und sie manipuliert. Und hier stoßen wir auf das kriminologische Paradoxon, dass hybristophile Bindungen für die Resozialisierung so hochgradig toxisch macht. In der forensischen Prognostik gilt ein stabiles Partnerschaftsnetz in Freiheit gemeinhin als positiver Faktor. Doch wenn die Partnerin zur Komplizin wird, kollabiert dieses System. Hassan Kiko und Angela Magdici heirateten im Juli 2017 in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, wo Kiko seine Gesamtstrafe von rund 8 Jahren verbüßen musste. Seine Gesuche um begleitete oder unbegleitete Urlaube sowie die Versetzung in den offenen Vollzug wurden vom Amt für Justizvollzug und den Gerichten ausnahmslos abgelehnt. Warum? Weil seine eigene Ehefrau eine verurteilte Fluchthelferin war, die das Gefängnissystem von innen kannte. Die Behörden machten klar, würde man Kiko Lockerungen gewähren, stünde die Glaubwürdigkeit und Sicherheit des gesamten Vollzugs auf dem Spiel. Die hybristophile Bindung, die Magdici als wahre Liebe die Mauern überwindet zelebriert, hielt ihren Ehepartner während seiner restlichen Haftstrafe in der absolutesten, sichersten Isolation gefangen. Heute leben sie gemeinsam in einem Haus im Aargau. Das führt uns zur nüchternen Frage des Rechts. Darf man einen Häftling überhaupt heiraten? Die Antwort lautet in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichermaßen. Ja, das Grundrecht auf Eheschließung gilt auch hinter Gittern. In Deutschland heiraten Inhaftierte standesamtlich. In der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel etwa ist das Standesamt Rhein-Nickendorf zuständig. Knasthochzeiten sind selten, aber real. In der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalt Geldern schlossen in einem einzigen Jahr 5 Insassen den Bund fürs Leben. In der Schweiz berichtet der Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, in 16 Jahren habe es vielleicht 4 oder 5 Hochzeiten gegeben. Üblich sind rund 10 Gäste, ein Blumenstrauß, ein Tischtuch, aber kein Champagner. Wichtig für die forensische Einordnung, bei zu lebenslanger Haft verurteilten und bei Sicherungsverwahrten gibt es in der Regel keine ehelichen Besuche im Sinne sexueller Kontakte, weil ihnen die entsprechenden Familienbesuche oft verwehrt bleiben. Die Sicherungsverwahrung selbst, das ist ein deutsches Spezifikum ab § 66 des Strafgesetzbuches, ist keine Strafe, sondern eine Maßregel der Besserung und Sicherung, die ausschließlich an die Gefährlichkeit des Täters anknüpft und grundsätzlich unbefristet ist. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts prüft regelmäßig ihre Fortdauer. Es gibt im Strafvollzug grundsätzlich kein Briefgeheimnis. Die Post darf aus Gründen der Sicherheit und Ordnung gelesen werden. Für den Erstkontakt gibt es Portale. Im deutschsprachigen Raum vermittelt etwa das ehrenamtliche Projekt Jailmail Briefkontakte zu Inhaftierten in Deutschland und der Schweiz. Ausdrücklich keine Partnervermittlung, aber wie die Betreiberinnen einräumen, manche Schreiberinnen suchen explizit einen Partner im Gefängnis. Bezeichnend ist eine Episode aus der Geschichte des Projekts. 2021 ging eine Vorgängerseite offline, nachdem ein TikTok-Trend dazu geführt hatte, dass junge Mädchen massenhaft Falschanfragen schickten, um die Briefe, Straftaten und Identitäten der Häftlinge auf TikTok öffentlich auszustellen. Die Mediendynamik, von der wir bereits sprachen in Reinkultur, und zugleich ihre hässliche Kehrseite. Werfen wir noch einen Blick über den deutschsprachigen Raum hinaus. Hier fällt mir zunächst ein Fall aus Kanada ein. Es geht um Paul Bernardo und Carla Homolka, die von der Presse als die Ken- und Barbie-Killer bezeichnet wurden. Homolka war weder dumm, noch stammte sie aus einem zerrütteten Elternhaus. Und doch erlag sie der psychopathischen Aura des Serienvergewaltigers Paul Bernardo. Um diesen Mann an sich zu binden, opferte sie ihre eigenen moralischen Grundfeste. Sie willigte ein, junge Mädchen zu jagen und bot Bernardo an einem Heiligabend sogar ihre eigene 15-jährige Schwester Tammy auf dem Altar seiner sadistischen Triebe dar. Sie betäubte das Mädchen mit Tierarztanästhetika, half bei der Vergewaltigung und sah zu, wie ihre Schwester an ihrem eigenen Erbrochenen erstickte. Doch das Erschreckendste geschah nach ihrer Festnahme. Homolka nutzte ihre manipulative Intelligenz, täuschte die Ermittler mit leiser Stimme und unschuldigem Blick und stellte sich als hilfloses, verängstigtes Opfer häuslicher Gewalt dar. Sie handelte einen skandalösen Deal wegen Totschlags aus. Erst als später die grausamen Videotapes der Taten aus dem Keller auftauchten, wurde das wahre Ausmaß ihrer sadistischen Eigeninitiative sichtbar. Doch da war der Deal bereits besiegelt. Der Amerikaner Richard Ramirez. Der berüchtigte Night Stalker war nicht bloß ein sadistischer Mörder. Er war eine Projektionsfläche für die dunkelsten Sehnsüchte verunsicherter Seelen. Seine Anziehungskraft auf hybristophile Frauen ist ein kriminologisches Lehrstück darüber, wie die Grenze zwischen moralischem Abscheu und sexueller Faszination vollständig kollabieren kann. Ramirez terrorisierte die Öffentlichkeit mit einer unvorstellbaren Welle der Gewalt. Während das kriminologische Datenmaterial an einer Stelle von 13 Todesopfern spricht, beziffert ein anderer Bericht die Opferzahl auf 14. Fest steht jedoch, dass Ramirez neben seinen sadistischen Gewalttaten mehr als ein flüchtiges Interesse am Satanismus besaß. Er war ein Mann, der das Monströse nicht nur verkörperte, sondern es regelrecht als seine Identität zelebrierte. Man sollte annehmen, dass ein kaltblütiger, satanistischer Serienmörder in der absoluten Isolation der Verachtung endet. Doch nach seiner Festnahme geschah das genaue Gegenteil. Ramirez generierte eine gewaltige Welle weiblicher Bewunderung. Scharen von Frauen, in der kriminologischen Literatur treffend als Gefängnis-Groupies bezeichnet, überschütteten ihn in der Haft mit Post. Sie schrieben ihm leidenschaftliche Liebesbriefe, statteten ihm Besuche ab und schickten ihm sogar erotische Fotos direkt in seine Zelle. Seine sadistische Notorietät wirkte wie ein morbider Brandbeschleuniger auf ihre Fantasien. Unter all den Besessenen sticht eine Frau als Superfan und extreme Verfechterin heraus. Die Magazinredakteurin Doreen Lioy, die Ramirez im Laufe einer 11 Jahre währenden Brautwerbung rund 75 Briefe geschrieben hatte. Ihre Beziehung zu Ramirez ist die klinische Lehrbuchdefinition einer hybristophilen Realitätsverweigerung. Lioy sah ein Bild von Ramirez in den Medien und verfiel ihm augenblicklich. Getrieben von dem Glauben, dieser einsame Mann brauche dringend einen Freund, wurde sie zu seiner radikalsten Fürsprecherin in der Öffentlichkeit. Trotz der überwältigenden, erdrückenden Beweislast gegen ihn weigerte sich Lioy beharrlich, die Wahrheit anzuerkennen. Sie bestritt vehement, dass Ramirez jemals eine Frau vergewaltigt oder getötet haben könnte. Stattdessen stilisierte sie die Bestie zu einem feinsinnigen Gefährten. Dem Sender CNN sagte Lioy:
"He's kind, he's funny, he's charming, he's my best friend, he's my buddy."
Lioy setzte sich im Kampf um Ramirez Aufmerksamkeit gegen eine harte Konkurrenz anderer hybristophiler Mitbewerberinnen durch. Am 3. Oktober 1996 krönte sie ihren Wahn und heiratete den Nightstalker hinter den eiskalten Mauern des kalifornischen Staatsgefängnisses San Quentin. Jahrzehnte nach den Morden zeigt sich, wie dieses dunkle Begehren im digitalen Zeitalter mutiert. Die Veröffentlichung einer Netflix-Dokumentation über den Fall des Nightstalkers löste im Netz eine bizarre, hybristophile Renaissance aus. Auf Plattformen wie Instagram und TikTok explodierte der Hashtag Richard Ramirez. Junge, weibliche Erwachsene begannen, alte Gerichtsfotos des Mörders mit Musik zu unterlegen und schwärmten in den Kommentaren schamlos von seiner Knochenstruktur oder seiner angeblichen Attraktivität. Die brutale Realität seiner Morde und das unermessliche Leid der Opfer wurden in diesen digitalen Echokammern vollkommen pulverisiert und durch ein ästhetisiertes, popkulturelles Idol ersetzt. Wenn die hybristophile Besessenheit das logische Denken ausschaltet, werden Frauen, selbst jene im Staatsdienst, wie wir bereits gehört haben, zu aktiven Fluchthelferinnen. Im Jahr 2022 erschütterte der Fall von Vicky White die US-Behörden. Als stellvertretende Gefängnisdirektorin in Alabama genoss sie großen Respekt. Doch sie verfiel dem wegen Mordes angeklagten Casey White, plante monatelang seine Flucht, öffnete ihm die Tore des Lauderdale County Gefängnisses und floh mit ihm. Die Flucht endete nach 11 Tagen in einer dramatischen Verfolgungsjagd. Vicky White richtete die Waffe schließlich gegen sich selbst und starb wie eine moderne, tragische Julia. Casey White hingegen ergab sich kampflos. Fast zeitgleich half die erst 21-jährige Sicherheitsbeamtin Victoria Thune in Louisiana 3 wegen schwerer Gewaltverbrechen verurteilten Jugendlichen beim Ausbruch aus einer Jugendstrafanstalt. Beide Frauen wurden von ihren Familien und Kollegen als unbescholtene, völlig normale Personen beschrieben. Doch die hybristophile Dynamik machte sie zu willigen Werkzeugen. Und wenn wir glauben, wir hätten die tiefsten Täler des hybristophilen Wahnsinns bereits durchschritten, dann irren wir uns gewaltig, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt einen Namen, der wie kein zweiter als Synonym für das personifizierte, eiskalte Chaos in der amerikanischen Kriminalliteratur steht: Charles Manson. Manson war kein gewöhnlicher Täter. Er war ein psychopathischer Puppenspieler, ein messianischer Kultführer, der die Seelen junger Frauen brach und sie zu Werkzeugen seines blutigen Terrors machte. Man sollte annehmen, dass ein solches Monster in der tiefsten, schwärzesten Isolation der Verachtung endet. Doch die Realität der Täterliebe spottet jeder menschlichen Logik. Selbst als Manson ein alternder, im Hochsicherheitstrakt vergrabener Greis war, riss der Strom glühender Verehrerinnen nicht ab. Sie schrieben ihm, sie kämpften für ihn, sie stilisierten die Bestie zu ihrem ganz persönlichen Erlöser. Doch diese morbide Tragikomödie erreichte ihren absoluten, fast schon absurden Höhepunkt im späten Herbst des Jahres 2014. Charles Manson, zu diesem Zeitpunkt ein alter, vom Gefängnisalltag gezeichneter Mann, erhielt vom Kings County eine offizielle Heiratslizenz. Ausgestellt am 7. November 2014, nur 5 Tage vor seinem 80. Geburtstag. Die Braut auf diesem bürokratischen Dokument des Wahnsinns, die damals gerade einmal 26-jährige Afton Elaine Starr Burton. Burton war keine unbeschriebene Mitläuferin, sie war eine Besessene. Sie hatte Jahre ihres jungen Lebens geopfert, um im Internet Websites zu betreiben, die Mansons angebliche Unschuld in die Welt hinausschreien sollten. Sie war fest davon überzeugt, das wahre, missverstandene Gesicht hinter der Fratze des Satans zu kennen. Als die Medien von dieser bizarren Verlobung erfuhren und die Journalisten der Associated Press Burton mit Fragen bedrängten, gab sie ein besonderes Statement ab. Mit einer geradezu unheimlichen, kindlichen Absolutheit sagte sie:
"It's going to happen. I love him. I'm with him."
Hier spricht kein rational denkender Mensch. Hier spricht das klassische Musterbeispiel einer hybristophilen Realitätsverweigerung. Burton liebte nicht den alternden, bösartigen Demagogen Charles Manson. Sie liebte die Leinwand ihrer eigenen psychologischen Projektionen, das rebellische, ungezähmte Fantasieprodukt, das sie aus ihren eigenen seelischen Abgründen erschaffen hatte. Doch Manson, ein zeitlebens paranoider Manipulator, spielte sein ganz eigenes Spiel. Er nutzte ihre Ergebenheit, ihre Kampagnen und ihr Geld und dachte gar nicht daran, den Bund fürs Leben einzugehen. Und so geschah das, was in der forensischen Chronologie fast wie eine Erlösung wirkt. Die Heiratslizenz, dieses bizarre Zeugnis einer verblendeten Liebe, verfiel ungenutzt nach genau 90 Tagen. Die Hochzeit fand nie statt. Zurück blieb eine junge Frau vor den Mauern eines Staatsgefängnisses, die glaubte, dem Teufel ihr Herz schenken zu müssen, um ihrem eigenen Leben eine Bedeutung zu verleihen. Es ist die tragische Gewissheit, dass im Vorhof der Hölle niemals Rosen blühen. Und das Monster blieb allein in seiner Zelle zurück, unberührt von der Liebe, die es so meisterhaft zu manipulieren wusste. Hybristophilie ist kein Etikett, das man jemandem anheften sollte wie eine Diagnose. Sie steht in keinem Handbuch der Welt. Sie ist ein Spektrum. Von der harmlosen Faszination über die parasoziale Schwärmerei bis zur tödlichen Komplizenschaft. Was wir mit einiger Sicherheit wissen, ist schmal, aber bedeutsam. Am Anfang steht oft eine alte Wunde, ein Trauma, eine Zurückweisung, ein Mangel an sicherer Bindung. Die Liebe zum Mörder ist dann seltener eine Liebe zum Bösen als eine verzweifelte Suche nach Kontrolle über das Unkontrollierbare. Ausgerechnet dort, wo das Unkontrollierbare hinter Gittern endlich stillzustehen scheint. Aber wir dürfen über der Psychologie der Verehrerin die Opfer nicht vergessen. Margret Schäfer war 18 Jahre alt. Die ermordeten Prostituierten in Wien und Los Angeles hatten Namen, Biografien, Angehörige. Wo immer wir den Täter zum missverstandenen Künstler, zum geläuterten Bad Boy, zum kleinen Jungen, den das Leben hart behandelt hat, verklären, verraten wir die Toten ein zweites Mal. Das war Postmortem. Schließen Sie gut ab und seien Sie vorsichtig mit dem, was andere mit ihren Gefühlen versuchen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.